Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. um Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Mareike Gräpel zu Gast. Mareike arbeitet als Journalistin und ist bei Deine Korrespondentin aktiv. Deine Korrespondentin, das ist ein Online-Magazin von Frauen für alle. Und es geht um Frauen auf der ganzen Welt, um spannende weibliche Stimmen. Dazu gleich aber mehr. Jetzt erstmal, hallo Mareike, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Greta, guten Tag.
Magst du dich einmal vorstellen, was du so machst, beziehungsweise was überhaupt deine offizielle Berufsbezeichnung ist?
Okay, meine offizielle Berufsbezeichnung auf meiner Visitenkarte quasi. Also ich bin Mareike Gräpel, ich bin freie Journalistin, Autorin, Übersetzerin und in manchen Fällen auch PR-Beraterin. Und dann bin ich auch noch Mutter und Hundebesitzerin und Ehefrau und alles, was da noch so dazugehört.
Das volle Programm. Du bist ja hauptsächlich hier, weil ich mit dir über deine Korrespondentin sprechen möchte. Ein ja, feministisches Nachrichtenmagazin oder Nachrichtenmedium. Was ist deine Rolle da? Was tust du da?
Ja, ich bin jetzt, ich muss ein bisschen chronologisch vorne anfangen. Ich bin seit 2019 bei Deine Korrespondentin. Das ist ein Frauenmagazin, das weltweit über Frauen berichtet, die auf irgendeine Art und Weise inspirierend sind. Und das gibt es schon seit 2015 und ich bin halt 4 Jahre später dazugekommen und ursprünglich bin ich eigentlich Irland-Korrespondentin. Ich habe lange in Irland gelebt und dabei Zeitungen gearbeitet und verbinde so meine Liebe zu Irland mit dem Beruflichen und kann halt hin und wieder nach Irland zurückreisen und von dort berichten. Und jetzt bin ich seit Anfang des letzten Jahres auch Head of Partnerships und kümmere mich um Kooperationen mit Tageszeitungen und Verlagen, mit Sponsoren und Medienpartnern.
Und wenn du jetzt sagst, ihr berichtet über Frauen aus aller Welt, das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen oder von deiner Antwort vorwegnehmen, dass ja in herkömmlichen klassischen Medien viel zu häufig, in Anführungsstrichen, über Männer berichtet wird, von Männern über Männer. Und das wollt ihr ändern.
Ganz genau. So hat das eigentlich alles angefangen. Die Pauline Tillmann, unsere Chefredakteurin, hat Deine Korrespondentin gegründet, als sie diese Statistik gesehen hat, dass in deutschsprachigen Medien 4-mal häufiger über Männer berichtet wird oder Männer zu Wort kommen als Frauen. Und hat gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja, wir machen ja die Hälfte der Bevölkerung aus. Da müssen wir auch mindestens zur Hälfte zu Wort kommen. Und tatsächlich hat der Spiegel am Weltfrauentag, am letzten Weltfrauentag, eine eigene hausinterne Untersuchung gemacht sozusagen und hat festgestellt, dass selbst die, die sich jetzt eigentlich das viel bewusster gemacht hätten schon, auch die Frauen nur zu einem Drittel zu Wort kommen lassen. Und wir haben bei Deine Korrespondentin gesagt, das können wir ändern. Wir können als Frauen über Frauen berichten und suchen uns also ganz bewusst zu Themen, die aber natürlich auch männliche Leser interessieren. Suchen wir uns die Expertin, wir suchen die Ärztin, wir suchen die Frau, die Mutter, die Tochter, die Frau, die die Geschichte erzählen kann. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil es in manchen Ländern, aus denen wir berichten, tatsächlich auch viel einfacher für Frauen ist, an Frauengeschichten heranzukommen. Das würden die männlichen Kollegen möglicherweise gar nicht schaffen können.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn du jetzt so Nachrichtenmedien wie den Spiegel oder sowas erwähnst, ob ihr nicht vielleicht nur einfach, böse gesagt, einen ganz kleinen Impuls geben könnt und ob dieser Wandel nicht eigentlich viel mehr im Mainstream stattfinden müsste. Also, dass das, was ihr macht, total schön und gut und bewundernswert ist, aber das, ich frage mich so ein bisschen, ob das dann auch die Männer erreicht oder ob das nicht eh schon vor allem Leute oder Frauen, die feministisch eingestellt sind, erreicht.
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, als deine Korrespondentin angefangen hat, da war das auch so. Das war ein richtiges Nischending und das war noch neu. Das war und ich kann mich davon gar nicht freisprechen, als ich festangestellte Redakteurin war, wenn ich zu irgendeinem Thema jemanden befragen wollte, interviewen wollte, dann habe ich auch meine Kartei meinen Karteikasten, meinen später digitalen Karteikasten aufgemacht und habe total oft natürlich den Namen angerufen, der da ganz oben steht, und das ist in vielen Fällen ein Mann. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile so, dass wir mit deiner Korrespondentin, also wir erscheinen ja mit unseren Texten nicht nur auf unserer eigenen Homepage, sondern auch in vielen Tageszeitungen in Deutschland. Also wir haben Kooperationen mit Printmedien und mit anderen Online-Magazinen, die unsere Geschichten veröffentlichen, die von uns übernehmen dürfen. Und so erscheinen unsere Texte sehr häufig in der Frankfurter Rundschau beispielsweise, mit denen wir eine sehr gute Kooperation haben, und in anderen Tageszeitungen, weil wir tatsächlich genau da ansetzen wollen. Wir wollen natürlich mit unseren Geschichten nicht nur in unserer kleinen Bubble bleiben und da uns als Frauen gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern wir möchten natürlich erreichen, dass alle unsere Texte lesen können und dürfen.
Und wenn du jetzt also erzählt hast, dass es das ja schon ein bisschen gibt und dass ihr da auch diese Kooperation habt und du ja selber schon auf einige Jahre zurückblicken kannst, hast du das Gefühl, dass sich irgendwas tut oder dass eure Arbeit von Erfolg gekrönt ist, in dem Sinne, dass beispielsweise mehr Frauen zu Wort kommen oder mehr Frauen berichten?
Ja. Ja und nein, sagen wir es mal so. Also ich habe tatsächlich für die jetzt kommenden Wochen einige Termine mit Chefredakteuren und Chefredakteurinnen ausgemacht, um weitere Kooperationen in Gang zu bringen, und habe dafür tatsächlich alle Tageszeitungen und alle Chefs und Chefetagen quasi kontaktiert. Und da gibt es einige, die sagen, ja, sehen wir jetzt nicht so richtig die Notwendigkeit, da etwas zu verändern. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, das ist richtig gut, was ihr macht, und wir finden das spannend und wir möchten das gerne beobachten. Und es ist ein Denkanstoß für uns. Das passiert langsam, aber es passiert tatsächlich. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr leisten müssen. Und es wäre super, wenn es uns irgendwann nicht mehr bräuchte. Wenn wir irgendwann sagen könnten, okay, deine Korrespondentin und vergleichbare Medien-Startups sind nicht mehr notwendig. Aber genau, wenn wir sagen könnten, da machen wir einen Haken dran, jetzt ist tatsächlich in den Tageszeitungen eine Gleichberechtigung oder in den Medien eine Gleichberechtigung zu spüren, das wäre schon toll. Aber ich habe kürzlich mit einer unserer Leserinnen so ein Frage-Antwort-Spiel machen müssen oder dürfen. Und die hat mir erzählt, dass sie früher Grundschulleiterin war. Und wenn die beim Girls' Day und beim Boys' Day diese Medienprojekte gemacht hat und gesagt hat, bringt mal alle Tageszeitungen Seiten mit, wo Männer und Frauen drauf zu sehen sind, und dann gucken wir mal, wie sich das so aufteilt. Und das war schon ganz schön traurig, wie oft Frauen so als Beiwerk auf einem Bild sind und dann irgendwie so einen Kinderwagen hinten durchs Bild schieben oder so die Putzfrau, die noch so am Rand irgendwo steht. Und es sind so selten, viel zu selten noch die Frauen, die tatsächlich das Interview geben und erzählen, was Sache ist.
Die Expertin sind.
Ja. Ganz genau. Ja. Und es gibt diese Frauen, es gibt diese Expertin, aber die stehen halt nicht immer auf dieser Karteikartenliste ganz oben. Aber wir finden die.
Das heißt, ihr seid quasi so ein bisschen die Vorreiterin oder die, die durchs Feld laufen und schon mal durchhäckseln, damit dann der Mainstream in Anführungszeichen nachziehen kann.
Ganz genau, ja.
Du hast gerade ja schon so ein bisschen angedeutet über die vielen Geschichten und dass ihr dann Frauen in diversen Ländern findet. Magst du mal ein bisschen erzählen, auf was für Geschichten ihr aus seid und mit was für Frauen ihr dann überhaupt sprecht und wo vor allem?
Ja, das ist natürlich unglaublich vielseitig. Also wir haben Umweltschutzthemen, weil es natürlich auch oft Frauen sind, die Umweltschutz ganz intensiv betreiben, die einfach einen stärkeren Einsatz zeigen. Wir haben schon über eine afghanische Fußballmannschaft berichtet, die nur aus Frauen bestand. Wobei, da müsste man natürlich jetzt tatsächlich in der aktuellen Entwicklung eigentlich mal nachschauen. Gibt es die noch? Dürfen die sich noch treffen? Können die noch trainieren? Wir haben über eine Apnoe-Taucherin berichtet, die also unter schwierigsten Umständen ihren Sport ausüben konnte. Wir haben über eine katholische Pfarrerin berichtet aus Südamerika, eine ganz verrückte Geschichte, die sagt, es gibt keinen Mann, der diesen Job hier machen möchte, und das ist mir egal, ob Rom sich aufricht oder nicht, aber wir brauchen hier jemanden, der diesen Beruf hier ausübt. Und das kommt natürlich im Vatikan nicht gut an, aber das war eine ganz faszinierende Geschichte. Und Was uns tatsächlich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen als Netzwerk besonders dastehen lässt, ist, dass wir häufig auch versuchen, bestimmte Themen, die Frauen interessieren und auch Männer interessieren hoffentlich, aus den verschiedensten Ländern beobachten. Also wir haben eine große Serie gemacht zum Thema Emanzipation in Europa und haben aus den verschiedenen europäischen Ländern, in denen wir Korrespondentinnen haben, darauf geschaut, wie weit ist es denn mit der Emanzipation? Wie weit sind wir in Deutschland? Wie sieht es in Frankreich und Belgien aus? Und wir machen gelegentlich so etwas wie Corrie-Ketten, wo wir kurze Texte zu bestimmten Aspekten aus den verschiedenen Ländern zusammenbringen. Also wie wird in den Ländern, aus denen wir berichten, verhütet beispielsweise? Oder wie gehen Frauen mit der Pandemie um? Wie betrifft das die Frauen in den einzelnen Ländern? Und eines der größeren Themen, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, war das Thema Abtreibung. Das hat tatsächlich in vielen Ländern starke Veränderungen gegeben.
Ist ja auch gerade wieder hochaktuell mit Texten
ganz
und
genau.
So weiter.
Ja. Ja, genau. Und verrückterweise habe ich den Text, den ich für deine Korrespondentin über das Thema Abtreibung in Irland geschrieben habe, den habe ich nochmal für eine regionale Tageszeitung lokal runtergebrochen. Mhm. Okay, ich habe so mit den Fingern, die Leute, die mich natürlich nicht sehen können, ich habe so Anführungszeichen mit den Fingern gemacht. Ich habe die lokal runtergebrochen und festgestellt, dass hier in Nordrhein-Westfalen ganz wenige Gynäkologen und Gynäkologinnen das noch anbieten tatsächlich. Und viele Frauen, jetzt gerade aus den ländlichen Gebieten wie Münsterland beispielsweise, die fahren wieder nach Holland, wie vor Jahrzehnten. Und da merkt man, wie aktuell die Themen überall eigentlich noch sind und wie oft haben wir alle schon gedacht, na, das Thema ist ja durch, damit sind wir doch jetzt alle im Reinen. Das stimmt leider gar nicht und es gibt immer wieder Dinge, auf die wir gucken müssen.
Da will ich gleich noch drauf eingehen und auf das ganze Abtreibungs- und Irland-Ding. Als du jetzt aber erzählt hast, habe ich mich gefragt, wie findet ihr diese Frauen? Also diese katholische Pfarrerin oder jetzt hier Leute im Münsterland, das ja vielleicht noch einfacher, wenn ihr in Deutschland sitzt oder so, aber das sind ja alles super bizarre Geschichten. Wie kommt man da dran?
Also unsere Korrespondentin, also wir haben ja ein Team aus 10 festen Korrespondentinnen und wir haben über 40 Gastautorinnen, die wir in noch vielen anderen Ländern tatsächlich kennen und die schon in der Vergangenheit für uns geschrieben haben oder eine Verbindung zu uns haben über andere Netzwerke, über Journalistinnen-Netzwerke. Und tatsächlich ist es so, dass man meistens die Geschichten findet, indem man in dem Land sehr gut vernetzt ist natürlich. Das sind alles Korrespondentinnen, die in den Ländern leben oder über diese Länder berichten, weil sie diese Länder lieben und faszinierend finden. Die sind da nicht hin versetzt worden, weil das jetzt gerade in der Personalienliste angesagt war, sondern die sind da hingegangen und wollten zuerst das Land kennen und lieben lernen und dann darüber berichten. Und tatsächlich ergeben sich oft durch Verbindungen einfach, wenn man eine Geschichte gefunden hat und das erzählt, dann geht das natürlich auch so weiter und dann sagt jemand, oha, ich kenne auch noch jemanden und tatsächlich entsteht da ein sehr gutes, verknüpftes Miteinander und ich glaube, es sind einfach gute Journalistinnen, die mit dem Ohr wirklich am Puls der Zeit sind und ja.
Das heißt, die haben aber alle noch einen anderen Job oder schreiben auch für andere Medien oder sind Korrespondentinnen für, weiß ich nicht, Fernsehsender oder Tageszeitungen?
Ja, also die meisten sind als freie Journalistin auch noch für andere Medien unterwegs. Also nur für deine Korrespondentin schreiben wäre natürlich nicht lukrativ genug, weil wir veröffentlichen einen Text pro Woche und damit kann man natürlich jetzt nicht seinen gesamten Lebensunterhalt.
Und ihr seid spendenbasiert, ne?
Ja, also wir sind, genau, wir haben ein UnterstützerInnen-Projekt über Steady. Den Link kann ich dir nachher gerne noch zuschicken, damit du
siehst. Den packe ich natürlich in die Shownotes.
Ja, das wäre schön, dankeschön. Und darüber kann man halt verschiedene Mitgliedschaften buchen und uns zu verschiedenen Summen quasi unterstützen. Man kann uns natürlich auch einmalig mit einer Spende unterstützen. Und man kann, das ist ganz neu, total spannend, man kann uns unter jedem Text jetzt einen Kaffee kaufen. Und dann kann man uns mit einer Tasse Kaffee oder drei Tassen Kaffee, kann man uns mit einer kleinen Summe sehr unkompliziert und sehr barrierefrei unterstützen.
Mhm. Du warst gerade davor, bevor ich dich unterbrochen habe, bei den Korrespondentinnen, also die auch für andere Medien schreiben.
Genau. Ja, genau. Also es gibt einige, die zum Beispiel beim Goethe-Institut noch arbeiten oder für andere Medien, für andere Sender zum Teil. Einige machen Radio. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also da könnte man jetzt nicht sagen, es gibt so ein Schema F. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Die sind sehr unterschiedlich. Aber alles freie Journalistinnen, die natürlich für jedes Thema dann auch hart kämpfen.
Jetzt zurück zur Irland-Story. Ich habe in der Recherche gesehen, dass du dich ziemlich stark mit dem Abtreibungsgesetz dort beschäftigt hast und dass er hier dann auch nochmal aufgerollt hast. Und was mir neu war, dass das auch ganz viel, es klingt so banal, aber von Frauen angeschoben wurde und dass, glaube ich, auch viele Frauen, zum Beispiel aus den USA, die irische Wurzeln haben, zurück nach Irland gereist sind, um darüber abstimmen zu können. Und das hat mich total beeindruckt, weil ich das aus den Mainstream-Medien, klingt immer so politisch
alles gut.
Falsch, so meine ich das gar nicht, aber irgendwie aus großen Tageszeitungen oder aus den Fernsehnachrichten überhaupt nicht realisiert hat und dann verstanden habe, oh krass, eure Arbeit ist ja wirklich wichtig, aber ihr könnt ja noch mal ganz anders irgendwie Aspekte aufzeigen, die sonst unter den Tisch fallen.
Ja, das stimmt. Also das Thema, das war mir auch wirklich ein, also es klingt jetzt so klischee-mäßig, aber es ist ein Herzensthema gewesen. Ich habe in all den letzten Jahren und in all den Recherchen immer wieder bemerkt, dass egal zu welchem Thema ich irische Frauen interviewe, das Thema Sexualität, das Thema Kirche eng verknüpft ist mit vielen, vielen Dingen und dass das eine ganz viel zu häufig eine sehr restriktive Situation in Irland war. Und die Tatsache, dass erst seit jetzt knapp 3 Jahren Abtreibung legal ist in Irland, jetzt erst zum ersten Mal seit den 90er Jahren Aufklärungsprogramme für Schulen überarbeitet werden. Also nach 30 Jahren. Und dass tatsächlich immer noch die Bischofskonferenz das Programm für die Grundschulen schreibt und ein Kapitel nennt, Pubertät ist ein Geschenk Gottes. Das ist schon schwierig. Also 90% der Schulen in Irland sind noch in katholischer Hand. Und da macht man echt ein Fass auf tatsächlich. Und jetzt ganz aktuell eine Recherche, die auch damit eng zusammenhängt, ist über die Mother and Baby Homes, also über Mütterheime, wo unverheiratete junge Frauen ihre Kinder zur Welt bringen mussten und die zur Zwangsadoption freigeben mussten. Das ist eine Geschichte, die ich aktuell im Blog habe und noch schreiben muss. Und da habe ich 2 Frauen interviewt. Eine ist dort zur Welt gekommen, die andere hat 2 Kinder in so einem Heim zur Welt gebracht. Und das geht einem sehr, sehr nah. Und wenn man dann Abtreibungsgegner hört, die sagen, also jetzt gibt es auf einmal so viele Abtreibungen in Irland, die vergessen, dass bis vor 3 Jahren am Tag 9 Frauen illegal nach England gereist sind, um abzutreiben. Weil ja auch bis in die 90er Jahre hinein Verhütung verboten war, also illegal war. Das können wir uns, glaube ich, nur schlecht vorstellen. Und da berührt es mich sehr, dass du dieses Thema gerade eingeleitet hast mit dem, mit dem Satz, da haben Frauen so viel selber bewegt und es sind Frauen aus anderen Ländern zurückgereist. Das war ja damals mit dem Hashtag Home to Vote. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, die sind nur nach Hause geflogen, um ihr Kreuz dafür zu machen, dass Frauen selber entscheiden dürfen, was mit ihrem Körper passiert. Und es waren die Frauen, die sich getraut haben, zum ersten Mal zu sagen, ja, ich habe abgetrieben. Das war illegal, ich habe es aber trotzdem gemacht. Die berühmteste Kolumnistin der Irish Times, Roisin Ingle, die hat jetzt Zwillinge und schreibt auch über diese Zwillinge. Und die hat vor Jahren geschrieben, ich habe abgetrieben und ich sage es jetzt allen. Ganz Irland war sprachlos. Oh Gott. Ja, aber es war so wichtig, dass sie das erzählt hat, dass Comedians das erzählt haben. Bekannte Frauen, unbekannte Frauen und alle haben an einem Strang gezogen tatsächlich. Ja, sehr bewegend.
Und was glaubst du, da hast du irgendwie eine These, woher das kommt, dass jetzt so hier das gar nicht so krass angekommen ist oder was für ein riesen feministisches Projekt das eigentlich war, dass man davon so in der allgemeinen Berichterstattung, also natürlich ist das irgendwo feministisch, aber diesen Ruck überhaupt nicht mitbekommen hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich jetzt vielleicht auch die, also ich bin ja nicht objektiv. Ich bin ja, ich nehme die Medien ja, ich scanne ja nach Irland-Themen ganz automatisch. Und ich habe das damals ganz aktuell mitbekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Push-Nachrichten dann auf dem Handy hatte, dass das so eine Landslide-Decision war, ne? Dass das so ein Riesending war. Ich glaube, also tatsächlich bin ich jetzt seit Anfang des Jahres für die dpa als Reporterin im Thema Irland unterwegs. Und bis dahin gab es viele lange Jahre keine dpa-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der das von Irland aus beobachtet hätte, sondern da haben die Kollegen und Kolleginnen aus London das Thema Irland mit bearbeitet. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich eine Rolle spielt, einfach weil es niemanden vor Ort gab. Und was vielleicht auch an der politischen Situation lag. Es gab ja jetzt viele lange Jahre sehr viel Ruhe im Nordirland-Konflikt seit dem Good Friday Agreement. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen vergessen, dass in Irland ja auch noch irgendwie viel passiert. Und ich glaube, die Irinnen, die nutzen das im Moment für sich. Und da gibt es also tatsächlich eine sehr deutliche Veränderung in der Wahrnehmung und in der Gesellschaft.
Mhm. Wir haben jetzt so viel über Irland geredet. Ich glaube, jetzt müssen wir mal klären, was überhaupt deine Verbindung dahin ist oder wie es kommt, dass du da so Expertin auf dem Gebiet oder für das Land bist.
Jetzt muss ich ehrlich sein, ne? Okay, ja, also ich war bis jetzt auch ehrlich. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich war bis jetzt nicht ehrlich. Aber also ich war das allererste Mal in Irland im Urlaub 1995 mit 17 Jahren. Und ich wollte unbedingt dahin, weil ich ein riesiger U2-Fan bin. Und ich wollte wissen, warum Bono und Co. Denn immer noch in Irland wohnen, wo sie doch so berühmt sind, dass sie eigentlich überall auf der Welt wohnen könnten. Und tatsächlich bin ich in Irland angekommen und war also schockverliebt. Also ich habe mich sofort da zu Hause gefühlt. Und ich sage immer, es gibt ja so viele Menschen, die wissen, sie sind in einem anderen Körper geboren oder sie sind in irgendeiner Form anders, als man es von außen wahrnehmen würde. Und ja, tatsächlich behaupte ich, ich bin versehentlich im falschen Land zur Welt gekommen. Ja, eigentlich gehöre ich dahin. Und ich habe nach dem Abitur ein Jahr in Irland gearbeitet, bin dann fürs Volontariat zurückgekommen nach Deutschland ins Ruhrgebiet und bin dann gute 4,5 Jahre später mit meinem Redakteursstatus in der Tasche wieder nach Irland gegangen und habe dann bei einer irischen Tageszeitung gearbeitet, bin mit einem Iren verheiratet. Meine erste Tochter ist in Irland zur Welt gekommen. Ich hab einfach alles mitgenommen, was man in Irland so mitnehmen kann. Und zu meiner großen Freude habe ich vor einigen Jahren die Gelegenheit gehabt, Bono in einem Question and Answers Meeting eine Frage zu stellen. Und er ist hinterher zu mir hingekommen und hat gesagt, mit dem Akzent, du bist doch im Leben nicht hier aus Oberhausen. Nee, aus Haltern, aber gut. Er hat tatsächlich gedacht, ich käme aus Cork. Das fand ich sehr lustig.
Da hat sich der Kreis geschlossen.
Ja, da bin ich auch 3 Meter groß rausspaziert aus dieser Situation und habe gedacht, wie cool. Wenn ich den schon veräppeln kann, dann habe ich es geschafft.
Yes, Haken dran. Ja, genau. Und wie bist du dann letztendlich bei deiner Korrespondentin gelandet?
Tja, die sozialen Medien. Ich war ja schon 2 Jahre als freie Journalistin unterwegs und habe viele andere Themen und andere Medien quasi bedient. Und dann hat mir eine liebe Freundin, die auch selbstständig ist, gesagt, Mensch, ich habe hier auf Facebook gesehen, da gibt's eine Seite, deine Korrespondentin, ich glaube, das ist was für dich. Du bist doch so darauf aus, dass Gleichberechtigung für alle. Und das ist mir auch ganz wichtig, das zu betonen. Also ich bin ja jetzt keine Hardcore-Feministin, die alle Männer doof findet, ganz im Gegenteil. Ich finde, Männer sind großartig, aber ich möchte bitte auch, dass alle Leute wissen, dass Frauen auch großartig sind. Und dann habe ich der Pauline Tillmann eine Mail geschrieben und dann haben wir uns digital getroffen und verabredet und dann, ja, so kam das.
Und jetzt, abgesehen von der Abtreibungsstory, die dich ja irgendwie sehr bewegt hat oder würde ich sagen, vielleicht auch so dein Thema ist, hast du 1, 2 Anekdoten oder 1, 2 krasse Stories, Beispiele, die du nennen kannst, die so ein bisschen vielleicht auch deine anderen Herzensangelegenheiten oder Lieblingsthemen waren, die du aus Irland berichten durftest?
Ja, na klar. Also es gibt, also ich möchte jetzt nicht großspurig klingen, aber viele der Themen sind natürlich Lieblingsthemen, weil ich ja das Glück auch habe, dass ich die Themen pitchen kann. Ich kann sagen, das finde ich total spannend und darüber möchte ich gerne berichten. Und bis jetzt hatte ich auch immer die Chance, das dann auch tatsächlich zu tun. Ich habe eine Geschichte gemacht über obdachlose Frauen in Irland, weil es nämlich deutlich mehr obdachlose Frauen und Mädchen auf der grünen Insel gibt im Vergleich zum Rest von Europa. Das war sehr bewegend, weil ich da einen ganzen Abend an einer Suppenküche mit dabei war und mich mit vielen Frauen unterhalten habe und auch noch Expertinnen dazu interviewt habe von verschiedenen Organisationen, was dazu geführt hat, dass ich am liebsten alle mit nach Hause genommen hätte. Was natürlich in der Sekunde eigentlich auch niemandem hilft, aber das war mir wichtig, darüber zu berichten. Und das ist dann auch von anderen Themen, von anderen Medien aufgegriffen worden, dieses Thema, was ich total toll fand. Ich habe eine Geschichte gemacht über irische Frauen in der, also Heldinnen aus der Geschichte, was total interessant war, dass. Das habe ich aufgehängt an Cocktails. Es gibt eine Bar in Dublin, da sind alle Cocktails nach irischen Heldinnen benannt. Und wenn man sich dadurch die Cocktailkarte trinkt, dann ist man zwar hinterher sehr betrunken, aber man weiß dann auch sehr viel betrunken über viele tolle Frauen. Genau. Und dann es gab zufälligerweise gerade eine Fernsehserie, Dokumentationen, die sich damit beschäftigt haben und eine Ausstellung in einem Museum. Und da habe ich die Kuratorin interviewen dürfen und das war auch wirklich ein ganz tolles Gespräch und es hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken, was haben denn die Frauen in der Vergangenheit so gemacht und wie können die uns heute inspirieren? Also es gab auch früher schon tolle Frauen in Irland.
Und wie oft bist du noch in Irland? Du hast ja gerade gesagt, du sitzt in NRW und hast Kinder und deinen Mann hier wahrscheinlich dann nicht so häufig oder so häufig wie früher.
Ja, also in dem Jahr vor der Pandemie war es natürlich einfacher. Dann bin ich immer so alle 6 bis 8 Wochen für ein paar Tage hingereist und konnte dann, habe ich meine Interviews so aneinandergereiht, dass ich dann quasi 24 Stunden durchgearbeitet habe und dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Vielleicht habe ich noch einen Pint getrunken auf dem Weg zum Flughafen. Aber und dann kam die Pandemie und ich habe tatsächlich ich war noch für eine Recherche für die Geschichte mit den obdachlosen Frauen, war ich Ende Februar, Anfang März 2020 noch in Irland und bin an dem Tag zurückgereist, als in Irland der erste Pandemiefall, also der erste Corona-Fall aufgetreten ist. Und die haben innerhalb von 14 Tagen ja alles zugemacht, Schulen zu, Pubs zu, da war alles sofort Feierabend. Und dann bin ich im Juni wieder da gewesen und hatte tatsächlich dann 3 Wochen in Irland. Ich habe 2 Wochen Quarantäne gemacht und abgewartet, so richtig mit Fenster zu, Tür zu. Und man durfte sich das Essen nur an die Haustür liefern lassen. Man durfte gar nicht raus. Das war total krass. Das war auch ein bisschen schräg, gebe ich zu. Mhm. Aber ich hatte einen Termin mit einem Virologen. Und dem konnte ich ja nicht sagen, diese Quarantäne, die habe ich nicht gemacht. Das ging nicht, genau. Also natürlich habe ich da die Quarantäne eingehalten und habe dann die Interviews gemacht, die ich noch machen wollte. Und dann bin ich wieder nach Hause gereist. Dazu war die Pandemie natürlich Nachteil und Vorteil, weil es bedeutet hat, dass mein Mann natürlich auch von zu Hause gearbeitet hat. Der konnte auf die Kinder aufpassen in der Zeit, hat das dann auch in der Zeit brav übernommen. Jetzt sind wir wieder in der Prä-Pandemie-Zeit angekommen und er arbeitet wieder 5 Tage die Woche im Büro in Dortmund. Und der Deal ist aber, dass wenn ich jetzt für ein paar Tage nach Irland muss, dass er dann das so einrichtet, dass er sich dann kümmern kann. Also das ist natürlich alles eine Frage der Absprache. Das ist nicht einfach und man muss viel organisieren und so. Aber ich möchte das auf keinen Fall aufgeben und die Reisen nach Irland sind jetzt vielleicht nicht alle 6 Wochen, sondern eher alle 8 Wochen, aber dann.
Mm. Und wie viel Zeit oder Prozentanteil, falls man das überhaupt so auseinanderrechnen kann, von deiner Arbeit geht für deinen DPA-Job drauf, in Anführungszeichen, und wie viel nimmt deine Korrespondentin ein oder greift das auch irgendwie ineinander?
Das ist eine gute Frage, weil das ja sehr zeitversetzt ist. Also ich mache nicht jedes Mal, wenn ich in Irland bin, für alle Medien verschiedene Geschichten. Also ich versuche das immer so zu planen, dass das ein ganz guter Wechsel eigentlich ist. Und ich würde sagen, dass ich von meiner gesamten Arbeitszeit für deine Korrespondentin na, vielleicht so 20-30% nutze und für die dpa etwas weniger, weil das aber auch kürzere Texte sind natürlich. Ne? Also wir haben bei deiner Korrespondentin sehr detaillierte Texte. Wir haben zwischen 8.000 und 10.000 Zeichen. Das ist natürlich für einen dpa-Text viel zu viel.
Die sind dann ja auch eher die Features oder Reportagen, ne?
Ganz genau. Und bei der dpa ist es häufig nachrichtlich natürlich. Das kann auch mal angefeatured sein und auch mal ein buntes Lesestück sein. Aber es ist natürlich, das sind vielleicht 3.500 Zeichen. Die schreiben sich viel schneller. Die sind auch viel leichter recherchiert. Also es heißt leichter recherchiert, es kommt natürlich auf das Thema an. Aber es ist natürlich ein anderer Zeitaufwand, den man da betreibt.
Mhm. Ja. Zwei Sachen noch zum Abschluss. Erstens,
ich rede auch die ganze Nacht mit dir, kein Problem.
Ja, würde ich auch gerne. Erstens, bist du irgendwie optimistisch, wenn du jetzt in die nächsten paar Jahre guckst und in die nächste Zeit, das, was bevorsteht und auch jetzt nicht nur deine Korrespondentin betreffend, sondern auch große Zeitungen, sei es jetzt, weiß ich nicht, die Zeit, die FAZ oder die Tagesschau oder sonst was, dass da ein bisschen Schwung in die Bude kommt und auch mal mehr von Frauen und über Frauen gesprochen wird?
Also du fragst ja nach dem Bauchgefühl, ne?
Mhm.
Ich will sagen, ja. Ich will das. Ich will, dass das passiert. Und ich glaube, wenn man so optimistisch und engagiert da dran geht, wie wir das bei deiner Korrespondentin tun, wie das aber auch die Kolleginnen bei Edition F und bei Z und überall auch tun, bei Perspective Daily beispielsweise. Es gibt so viele jüngere Medien, die noch neu sind, die aber einen Einfluss haben auf die großen Häuser, die hinter oder neben ihnen stehen. Mhm. Und also ich möchte sagen, ja. Bitte.
Okay.
Jetzt ich applaudiere dann auch.
Die allerletzte Frage. Wie kann man euch denn am besten unterstützen? Du hast gerade schon den Kaffee angesprochen, der natürlich in die Shownotes kommt. Was kann man sonst noch tun, damit Frauenstimmen besser gehört werden?
Also natürlich deine Korrespondentin direkt unterstützen, klar. Das ist ja, steht ja außer Frage. Aber tatsächlich halte ich es auch für wichtig, dass wir mit all den Dingen, die wir tun, die ihr in eurem Podcast tut, die wir bei deiner Korrespondentin tun, dass das Dinge sind, die Frauen, egal welchen Alters, motivieren und inspirieren, den Mut zu haben, zu sagen, ey, ich kann arbeiten und kann Kinder haben. Ich kann auch bei der lokalen Tageszeitung sagen, hey, warum haben wir schon wieder nur männliche Lokalpolitiker hier? Wo sind denn die Frauen? Warum fragt die denn keiner nach ihrer Meinung? Das kann ja nicht sein, dass wir im Jahr 2021 70% der Kommunalpolitiker da als über 50-jährige Männer sitzen haben. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dass das Thema Inspiration ganz wichtig ist und Motivation. Ich möchte meinen Töchtern vermitteln, ihr könnt das auch. Ich möchte, dass ihr nie aus dem Haus geht und denkt, oh ja, also hoffentlich komme ich mit dem Tag heute klar, weil es irgendein männliches Wesen an meiner Seite gibt. Das ist Quatsch. Ihr könnt das schaffen und ihr könnt euren Weg verfolgen. Und das, ich glaube, das ist am allerwichtigsten. Aber das Geld nehmen wir natürlich auch, damit wir weiter Arbeit machen können, ist ja klar.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, dass du da warst.
Sehr gerne. Mir auch.
Sehr schön. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie eben schon angekündigt, findet ihr alle Infos zu deiner Korrespondentin, zu Mareike, zu Spenden und so weiter und so fort in der Infobox. Also schaut da gerne vorbei, die ist wie immer top ausgestattet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, hier wo ihr ihn gerade hört. Und auf Instagram folgt unter medienzirkus-podcast. Da gibt es ganz viele Infos, Fotos, Zitate und alles, was sonst noch dazu gehört, rund um meine spannenden Gäste. Und ansonsten geht's nächste Woche Donnerstag schon wieder weiter. Ich freue mich und bis dahin, bleibt gesund!